Geh, Abraham, geh jetzt noch einmal in einer ganz neuen Vertiefung, wie von diesem ersten Wort, das Gott zu ihm gesprochen hat. Jetzt heißt noch einmal, geh. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen. Und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb daselbst. Da versuchte der Herr den Abraham. Versuchte, jetzt in seiner Grundbedeutung zunächst einmal im Blick, eigentlich ganz wörtlich zum Feldzeichen machen. Hat also eine sehr positive Bedeutung. So wurde ja früher gekämpft, wenn die Heere in den Krieg zogen, in den Kampf zogen, dann ging der Fahnenträger vorne weg, umschützt von vielen, aber solange die Fahne hochgehalten wurde, solange hatten die Soldaten allen Mut und haben gekämpft. Wenn die Fahne einmal erobert war, dann flohen sie. Abraham, jetzt wird er von Gott gebraucht zum Fahnenträger des Glaubens. dass viele, viele Generationen bis auf uns heute an ihm das sehen können. So lebt ein Mensch. So lebt einer, der voll und ganz sich auf Gott verlässt, der ihm vertraut. Das lernen wir hier an Abraham. Es ist keine Geschichte von einem blutrünstigen Gott oder was da alles für Auslegungen sind, sondern es ist die Geschichte eines Gottes, der einen Menschen untrennbar an sich bindet. Er machte ihn zum Feldzeichen. Abraham hört, dreimal kommt das in diesem Text. Da sprach der Herr, und Abraham sprach, hier bin ich. Das heißt, er ist hörbereit, er lebt in dieser Verbindung. Hier bin ich. Er braucht nicht erst groß zu meditieren oder was weiß ich, sondern sein Leben ist ausgerichtet auf seinen Herrn. Dass das bei uns immer mehr geschieht, dass das unser Leben prägt. Christen sind Leute, die hören. Die hören, die nicht extra, jetzt sage ich mal ein bisschen zugespitzt, wir denken oft, ich muss jetzt viel stille Zeit machen und dann bin ich nachher in der umtriebigen Zeit. Nein, nein. Natürlich gibt es Zeiten besonderen Hörens, das ist nicht schlecht, das zu tun, aber dass wir in dieser ständigen Verbindung mit unserem Herrn leben. Nicht nur stille Zeit. Nicht nur eine besondere Zeit am Tag, so eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, was sich der Einzelne nimmt, um die Bibel zu lesen, sondern ich lebe den ganzen Tag in Rufweite, in Hörbereitschaft, in Gehorsamsnähe zu meinem Herrn. Ich will der Apostel sagen, wenn er sagt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, seid ganz dabei, als dem Herrn, auf ihn ausgerichtet und nicht den Menschen. Abraham in Hörweite, in Gehorsamsweite zu Gott. Das Wort versuchen, übrigens, ich mache es nochmal, wie hat denn heute die Losung geheißen? Psalm 25, Vers 7. Ja, ja. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, gedenke aber meiner nach deiner großen Barmherzigkeit und Güte. Da steht das Wort gedenken, das heißt eigentlich wörtlich hineinstechen, kernecht machen. Das ist das Wort für Versuchung, das zweite Wort im Griechischen. Hineinstechen, durchstechen, auf Echtheit prüfen. Habe ich immer meiner Mutter zugeschaut, wenn sie einen Kugelhopf gemacht hat. Wisst ihr, was ein Kugelhopf ist? Klar. Und der kommt dann in den Ofen und dann hat sie nach einer Weile, außen war der schon einigermaßen braun, eine Stricknadel genommen und hat in den Kuchen hineingestochen. Und dann ist er noch der Teig drabeb. Dann hat sie gesagt, der braucht noch eine Weile. Kernecht. Erst wenn der Kuchen ganz durch war. Das ist gemeint, auf Kernechtheit prüfen. Wenn wir jetzt mal vom Kugelhopf weggehen, wenn ich jemanden durchsteche, das hat natürlich auch, kann ganz andere Folgen haben, tödliche Folgen. Wenn der Satan versucht, dann will der nicht auf Kernechtheit versuchen, dann will der töten, dann will der kaputt machen. Dann will der kaputt machen. Wenn Gott versucht, dann hat er immer weiter Wachstum, Echtheit im Blick. Das ist positiv. Wenn der Satan versucht, dann will er immer kaputt machen. Matthäus 4, was steht dort? Die Versuchungsgeschichte. Da versucht der Satan Jesus. Da will er eines kaputt machen, eines an Jesus. Er will das kaputt machen, dass Jesus in der völligen Gehorsamsgemeinschaft mit dem Vater lebt. Das will der Satan hier kaputt machen. Er will Jesus vom Vater trennen. Damit hätte er alle Vollmacht verloren. Alle. Das ist seine Grundbewegung. Diese Verbindung mit Gott, mit Jesus abtrennen, kaputt machen. Das tut der Satan. Wir alle sind versuchliche Leute. Sehr. Keiner von uns ohne, dass man ihn nicht an einer Stelle oder an mehreren Stellen packen könnte. Das hat einen ganz schlichten Grund. Zunächst, wir leben im Leib des Todes. Bitte? Ja. Und das prägt unser Leben. Da hat so viele Ansatzpunkte. Die Sünde ist und bleibt für jeden Menschen, auch für jeden Christen, auch für jeden bewährten Christen, immer und immer wieder eine Versuchung. Noch einmal, dass wir das deutlich sehen, etwas hat sich grundsätzlich geändert beim Christen gegenüber einem Nichtchristen. Was ist das, was, wenn wir es in dem Bild sagen, was wohnt im Herzen eines Nichtchristen? Was sagt der Herr Jesus? Aus dem Herzen kommen jetzt arge, böse Gedanken. Das heißt, im Herzen des natürlichen Menschen, da wohnt die Sünde, die hat sich häuslich eingerichtet. Beim Christen wohnt nicht mehr die Sünde im Herzen, sondern da wohnt der Geist Gottes. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich bin nicht mehr Gefangener der Sünde, aber sie kommt immer wieder an mich heran und findet viele, viele Eintrittsstellen. Mit dem Beispiel gesagt, das ist ein Rosenbeet, war früher hinterm Pfarrhaus ein wunderschönes Rosenbeet. Die vom Altenheim haben mir zum Geburtstag immer einen Rosenstock geschenkt. Wunderschön. Die haben auch geblüht, aber da hat es Unkraut drin gehabt wie Sau. Ich war froh, dass das Beet hinterm Haus war. Aber dann manchmal hat mich der Rabbel gepackt und ich bin runter und dann habe ich einen Nachmittag geschafft da unten und habe das Beet sauber gemacht. Absolut pingelig sauber. Aber nach einigen Wochen, ja schon nach einigen Tagen, hat es wieder gesprießt. So ein Kraut kam wieder. Ja, warum habe ich nicht sauber geschafft? Doch. Nein, die Wurzeln habe ich alle rausgemacht. Ich habe ganz tief gegraben. An dem liegt es nicht. Ernst. Ich habe wirklich exakt gearbeitet. Auch die Tiefwurzeln rausgerissen. Die ganze Wiese drumherum. Und dann kamen die Samen, haben gerade diesen frisch geluckerten, gereinigten Boden und da fassen sie wunderbar schnell Wurzeln. So ist das bei uns. So ist das bei uns. Die Sünde kommt nicht mehr, ohne dass wir Widerstand leisten könnten aus uns, sondern sie kommt an uns heran. Machen wir es ganz praktisch. An drei Stellen, ich nenne sie noch einmal, weil das wird immer und immer wieder die Versuchungsstelle sein. An drei Stellen sind und bleiben wir auch als langjährige, bewährte Christen versuchlich. Am Geld, an der Ehre und an der Geschlechtlichkeit. Am Geld. Wisst ihr, der Satan kommt nicht so grob daher, dass er sagt, du schau, das ist die Volksbank. Die haben eine große Kasse, pack dir eine Pistole und geh rein. So kommt er nicht. Sondern der Satan benutzt die kleinen äußeren Umstände. Du stehst an der Kasse und die Kassiererin gibt dir zu viel Wechselgeld raus. Du hast einen 10-Euro-Schein gegeben, sie hat ihn für einen 50-Euro-Schein gehalten es gibt da dumme Kassiererinnen. Oder im Stress, in der Hektik. Und jetzt gibt sie ja 50 raus. Jetzt bist du in der Versuchung. Jetzt kannst du heimgehen und sagen, heute habe ich ein gutes Schnäppchen gemacht. Rühr dich das oder rühr dich das nicht? Der Satan benutzt die Umstände. Ganz schnell ist man darin. Ich finde Geld auf der Straße, es gibt's auch. Was machst du jetzt damit? Ha, wegen denen 5 Euro oder gar nicht zum Fundbüro oder kannst dich ja niedermelden. Bitte? Loses Geld muss man nicht abliefern. Was macht man noch mit losem Geld? Jetzt habe ich auch was gelernt. Aber ich finde so wenig. Also, lassen wir das Beispiel weg. Aber schon an anderer Stelle wird es deutlicher. Da kommt der liebe Handwerker, ich brauche ihn dringlich, und er sagt, ja, ich mache das, aber mir wäre es recht, wir könnten es ohne Rechnung machen. Das sind so Situationen. Der Pflastermeister, der mir erzählt, ja, da war nach dem letzten schweren Sturm und da war was kaputt an der Dachrinne und alles. Und er hat gesagt, ja, ich richte das. Und der Hausherr hat gesagt, Sie sehen ja, das ganze Fallrohr, das ist auch kaputt. Ja, hat er gesagt, das ist nicht gerade ein Sturmschaden, sondern das ist echt durchgerostet in den letzten Jahren. Und er sagt, ja, das können wir doch mitmachen. Das ist ein Versicherungsfall. Es gibt so viele Situationen. Sage ich jetzt zu dem Handwerker, nein, bitte, ich möchte mit Rechnungen, sagt er, auf Wiedersehen. Wir sind hier sehr versuchlich. Noch ein ganz anderes Gebiet, was auch mit Geld zu tun hat. Wir sind eine der Nationen, der Völker, die am meisten Versicherungen haben. Am meisten Versicherungen. Dass man um alles vorsorgt. Einer hat einmal gesagt, wir brauchen nicht mehr zu singen, verschon uns auch vor Hagel, da haben wir die württembergische Versicherung. Wir sind eigentlich fast, wenn man das so die breite Palette ansieht, für jede Eventualität versichert. Muss das sein? Das hat mit dem Besitz, mit dem Geld und dem allem zu tun, muss das sein? Prüf das einmal in deinem Leben. Diese übertriebene Vorsorge, da wird man schwach, wenn man da diese Versicherungsangebote kriegt. Man ja frei Haus und in jeder TV, was dabei liegt, der Zeitung, und es muss unbedingt sein. Und das Komischste finde ich ja, wie sie uns da betrügen mit dem Wort, ich schließe eine Lebensversicherung ab. Das ist der größte Betrug, weil das ist ja eine Todesversicherung. Die wird ja nur ausgezahlt, wenn ich sterbe. Hat natürlich, ist für die Angehörigen in dem Fall, aber die kommen zu mir und sagen, schließen Sie eine Lebensversicherung ab. Das ist gemein. Prüfen wir uns an diesen Stellen, wie viel der Besitz, wie viel das Geld in unserem Leben eine Rolle spielt. Gerade zum Beispiel auch im Bereich des Spendens. Ich muss immer wieder denken, wahrscheinlich hat unsere volkskirchliche Struktur, unser Verhältnis auch, wie wir opfern, über lange Generationen kaputt gemacht. Der junge Pfarrer in Kanada, er hat eine Gemeinde mit 150 eingetragenen Mitgliedern. Sie haben ein wirklich gutes, funktionierendes Gemeindezentrum erbaut, großzügig mit allem ausgestattet. Sie bezahlen Ihren Pastor, einen Jugendpastor, die Sekretärin und einen Hausmeister in Teilzeit. Und Sie unterstützen 12 Missionare in Übersee. Eine Gemeinde mit 180 Mitgliedern. Und das sind keine Millionäre, die das sind, sondern sie geben gezielt und regelmäßig zumindest den Zehnten. Ich habe kürzlich mal in einem Zusammenhang gesagt, das ist eigentlich auch ein kleiner Betrug, wo selbst der Pfarrer sich beteiligt, wenn er sagt, das Opfer heute ist für. Ist es ein Opfer? Opfer, im Wort steckt es drin, das tut weh. Man müsste eigentlich sagen, das, was wir zusammenlegen, das wäre das Neutralste. Oder der Sonntagseuro ist heute bestimmt für. Ja, wenn man die Opfer zählt, das Häufigste, was drin ist, ist ein Euro. Dann kommt schon sehr viel häufiger 5 Euro, wenn ein besonderes Opfer ist. Und dann freuen wir uns, wenn 50er drin sind. Da ist dann schon etwas in Gang gekommen. Aber jeder denkt natürlich, ja, die haben ja genug Kirchensteuer und läuft ja. Überdenken wir auch einmal unser Opferverhalten. Für Spenden, das ist ein eigenes Kapitel, da müsste man jetzt einiges sagen. Ich will es nur anreißen. Das Zweite, in welchem Bereich wir immer versuchlich sind und bleiben, ist unsere eigene Ehre. Da sind wir unwahrscheinlich empfindlich. Unwahrscheinlich. Das beginnt schon den Umkreis der engsten Beziehungen. Das ist immer eine gefährliche Frage, wenn meine Frau fragt, wie ist heute der Kartoffelsalat? Da kann man so viel falsch machen. Wenn ich dann im Enthusiasmus sage, hervorragend, prima, klasse heute, dann sagt sie, merkst du nicht, dass die Kartoffeln nichts mehr sind. Ach, sie findet ihn nicht gut. Sie merkt also, ich schmeichle ihr ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, heute hat das Geschmäckle nicht so. Da sagt sie, ich hab gedacht, heute ist genau. Also merkt ihr, das sind die kleinen Dinge. Und da entsteht manches Große draus. Die Hausfrauenehre beim Kartoffelsalat. Aber bei den Spätzle sollte so sein. Da sind wir unwahrscheinlich empfindlich. Früher habe ich immer den Kartoffelsalat gemacht. Das hat mich ausgezeichnet, weil meine Frau gesagt hat, machst du bringst besser nach. Aber jetzt hat sie vor einiger Zeit von einer gelernten Hauswirtschaftsmeisterin hat sie das Rezept bekommen. Ich habe immer einiges an Maggi hingetan, mir schmeckt es. Die hat gesagt, ja, kein Maggi, die ist so tot vom Kartoffelsalat. Und ich habe das neidlos zugegeben, als ich das erste Mal das so gemacht habe, habe ich gesagt, Mensch, das ist klasse. Aber jetzt bewegen wir uns auf gefährlichem Gebiet. Ich tue manchmal, wenn sie nicht hinschaut, für mich ein bisschen Maggi nachwürzen. Unsere Ehre. Da habe ich am Sonntag gepredigt, wir sitzen am Tisch, sprechen so, Kartoffelsalat war gut. Dann sagt sie, heute hat aber der Kirchenchor wirklich gut gesungen. Stimme zu, natürlich, heute war Sternstunde vom Kirchenchor, hat ganz arg gut gesungen. Wir essen weiter, sprechen so, dann denke ich, ja wie, ich habe doch auch gepredigt. Hat die nur den Kirchenchor gehört heute? Sie könnte ja wenigstens einen Halbsatz sagen und Predigt war auch einiger, das hätte mir ja schon gelangt. Sie sagt nichts. Sie sagt noch einmal vom Kirchenchor, wie gut das sei in die Entwicklung. Ich stimme schon zähneknirschend zu. Aber ich fast der ganze Sonntag geht mir flöten. Weil ich immer drauf warte, jetzt muss ich doch was auch zu meiner Predigt sagen. Merkt ihr, das sind die Einfallspunkte. Die Einfallspunkte. Da sind wir so empfindlich. Auch bei unserer Mitarbeit in der Gemeinde. Zu wenig bedankt. Und dann sagt man, mich braucht man scheint's gar nicht. Es bemerkt überhaupt niemand, was soll ich noch? Natürlich gehört es dazu, dass wir Danke sagen. Aber immer, wenn wir auf Danke aus sind und sauer werden, weil es ausbleibt, dann versucht uns der Satan an dieser Stelle. Geld, Ehre, Geschlechtlichkeit. Sage niemand, er sei darüber hinweg. Niemand. Das ist oft ganz direkt, besonders heute in diesen Zeiten, wo du zu den allerschlimmsten Dingen Zugang hast mit dem Knopfdruck. Für wie viele Menschen wird der Computer, das Internet, zu einer echten, tiefen, schädigenden Versuchung? Da ist Fernsehen noch Nasenwasser dagegen. Sage niemand, er sei da drüber hinweg, sondern aus lauter Versehen, man klickt diese Seite an und dann nur aus Neugier oder was weiß ich, aus Nichtverstehen und man ist mittendrin. Du weißt das in deinem Leben. Sage niemand, er sei darüber hinweg, auch nicht, wenn er älter ist. Das gibt so wunderschöne Begegnungen, gerade auch in christlichen Kreisen, in Hauskreisen, in so schön und du öffnest dich und sie bedauert dich so, wie deine Ehe doch schwierig ist und die Versuchungssituation öffnet sich. Ich bin nach vielen Tagen auf dem Rückflug in Indien, am Abend vorher noch im Hotel in Bombay, bis der Flieger geht, spät in der Nacht, und will noch ein bisschen Luft schnappen, gehe raus, will ein Stück auf der Straße gehen und der Hotelportier, der am Tresen, der sagt zu mir, als ich den Schlüssel abgebe, ja, es ist eine schöne Nacht heute. Ich hätte Ihnen auch ein Sonderangebot, 2 bildhübsche Mädchen, nicht teuer. Ihr lacht. Das bist man sofort. Da regt sich einiges. Kennt mich überhaupt niemand, das braucht ja niemand wissen. Ihr kennt 1000 Argumente, die der Satan sofort bereit hat. Sage niemand, er sei nicht versuchlich. Das ist der Punkt der Überheblichkeit, wo er am schnellsten ansetzen kann. Wo ist deine schwache Stelle? Wo ist sie? Er wird sie immer und immer wieder ausnützen. Wie können wir widerstehen? Zunächst, dass wir es ehrlich zugeben. Das ganz ehrlich zugeben. Ja, so sieht es bei mir aus. Ich komme vom Internet, vom Computer nicht weg. Wie manche Stunde, wie manche Nacht verbringe ich da davor. Gerade bei diesen 3 Feldern, Geld, Ehre, Geschlechtlichkeit, dass wir das ans Licht bringen, weil das sind geheime Sünden. Das sind geheime Sünden. Und die müssen ans Licht, dass sie ihre Bindungskraft verlieren. Dass du mit einem Bruder, einer Schwester das offen aussprichst in einem Beichtgespräch, und bitte darum, weil diese Versuchung deiner schwachen Stelle, die wird immer wieder vom Satan, der lässt nicht locker, bitte darum, dass du Bekleidung kriegst für einige Zeit. Da bittet mich einer und sagt, du weißt, wie das bei mir ist. Ich bitte dich drum, frag mich jedes Vierteljahr ganz gezielt. Wie steht's an diesem Punkt? Das ist mir eine große Hilfe, sagt er. Wenn ich weiß, du betest dafür, du begleitest mich und ich weiß, wenn ich versage, ich geniere mich unwahrscheinlich. Das ist mir eine Hilfe, wenn ich weiß, ich muss zu dir sagen, ja oder nein. Lass dich so begleiten. Zwei ganz einfache Ratschläge. Da versuchte der Herr den Abraham. Gott versucht ihn jetzt nicht zum Bösen, sondern um seine Kernechtheit ans Licht zu bringen. Wir schlagen mal auf zwei Stellen. 1. Petrus 4, Vers 12. Und anderer 1. Petrus 1, 6 und 7. Jetzt geht es um diese Versuchung zur Bewährung. Wie heißt 1. Petrus 1, 6 und 7? Wer es hat, soll es laut lesen. In mancherlei Anfechtung, geläutert wie Gold, dass so vieles, was in unserem Leben hinderlich ist, wegbrennt und das Echte herauskommt. Und 1. Petrus 4, Vers 12. Nächster Vers noch, sondern.
Denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Freut euch darüber, denn ihr sollt auch an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Und dann werdet ihr erfreut von Freude jubeln.
Sogar Freude über die Versuchung. Freude über die Versuchung. Dass jetzt der Herr das, beim Abraham heißt es nach diesen Geschichten. Das sind mancherlei Geschichten. Das sind auch viele Versagensgeschichten des Abraham drunter. Aber jetzt macht ihn der Herr echt. Freude darüber, dass er uns würdigt, dass jetzt wirklich unser Leben sich als echt erweist. Noch eine Stelle, Römer 5, 3 bis 5. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse beginnendes. Wer liest weiter?
Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Seht ihr, da habt ihr die Fünferkette. Da habt ihr schon das Ziel der Versuchung. Bedrängnis, Versuchung also, wirkt Geduld. Darunter bleiben, Hörende bleiben. Abraham, da heißt dreimal, und gingen die beiden miteinander. Man kann jetzt unwahrscheinlich viel hineinpsychologisieren. 3 Tage war der Abraham unterwegs mit seinem Sohn unter dem Wissen, wenn ich am Ziel bin, muss ich ihn, es steht das harte Wort da, schlachten. Töten. 3 Tage lang. Was muss da in dem Abraham vorgegangen sein? Vielleicht hat er schon am nächsten Morgen darüber nachgedacht, war das jetzt Gottes Stimme oder die Satans Stimme? Aber der Abraham büxt nicht aus, der bleibt in dieser Geduld. Das muss eine äußerst kritische Situation gewesen sein, als der Isaak dann ihn fragt, du Vater, das Feuer ist da, das Holz ist da, aber wir haben doch kein Opfertier. Da hat's gewaltig gekriselt. Und Abraham, Geduld, der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Und dann heißt es wieder, und gingen die beiden miteinander. Geduld. Im Drunter bleiben. Das ist das Schwerste immer wieder, wenn wir in schwierigen Situationen sind und Versuchungen, die der Herr schickt, sind oft sehr heikle, schwere Lebensstrecken. Darunter bleiben, am Hören bleiben, nicht selber ausbrechen. Das ist eine Versuchungssituation. Eine Ehe. Und im Lauf der Zeit, es ist tatsächlich so, meistens von der Frau her, dass sie sagt, das kann ich nicht mehr aushalten. Kürzlich bei einem lieben Pfarrerskollegen, 4 Kinder, und die Frau sagt, wenn ich die 4 Kinder da wären, ich wäre schon längst weg. Das gibt es auch bei Pfarrern. Und dann bringt sie ein Argument, das ist eigentlich, Weltleute verstehen das überhaupt nicht, dass sie sagt, aber ich bin doch Christin und es gibt nicht den Weg der Scheidung. Sagt doch die Bibel, ich halte aus, ich bleibe darunter, hör bereit. Es gibt so viele schwere Situationen bei Christen. Wir beten immer so schnell, Herr, verändere das, nimm das weg. Hilf, dass ich mich wieder besser mit ihm verstehe. Verändere unsere Situation. Der Herr hört es alles, aber er lässt dich zunächst einmal in dieser Situation, um dich kernecht zu machen. Geduld. Das fehlt uns Christen oft. Wir denken immer, wenn es uns gut geht, wenn alles einigermaßen in Ordnung ist, die Ehe, die Kinder, das die Finanzen, die Gesundheit, das sind so unsere wichtigsten Dinge, wenn da alles in Ordnung ist, dann leben wir unter dem Segen Gottes. Der Segen Gottes kann durchaus darin bestehen, führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Geduld, darunter bleiben, aushalten, das ist ein biblischer Grundrat, gerade in schwierigen Situationen. Von meiner Ehe bis hin zu meiner Arbeitsstelle, bis hin zu meinem gesundheitlichen Zustand. Geduld. Geduld wirkt Bewährung. Bewährung. Wisst ihr, eines der wichtigsten Bibelworte überhaupt. Und das steht so turmhoch immer wieder vor uns. Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat. Wenn mir gleich, und jetzt kommt's, Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Bewährung. Es gibt so viele Christen, die haben einen Weltglauben. Der Weltglaube ist auch gut. Der hat schon Großes erlebt. Ich vertraue Jesus, weil er mich in dieser Situation so gerettet, so weitergeführt, so beschenkt hat. Der Weltglaube macht große Erfahrungen. Aber der Weltglaube ist nicht der letzte Glaube. Der letzte, der tiefste Glaube ist der Dennoch-Glaube. Dennoch. Bewährung. bist schwer zu lernen, bitterschwer. Aber der Herr wird dich immer wieder in solche Situationen führen, wo du vom fröhlichen Weilglauben in den bewährten Dennoch-Glauben kommst. Prüf einmal deine Situation darauf hin. Ich möchte es noch einmal ganz persönlich sagen, als ich da an dem Morgen vom 6. Juli, und der Arzt kam zu mir ins Zimmer und hat gesagt, ich muss Sie schnellstens operieren, wir können nicht mehr warten, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, Ihre Chancen stehen 30-70. Und dann haben sie mich dahergerichtet und ich musste noch eine Stunde ohne Narkose vom Operationsraum warten, bis die andere Operation zu Ende war. Da ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Und ich habe im Nachhinein nur danken können und staunen können und sagen können, Herr Jesus, dass ich da nicht ausgeflippt bin. Dass ich diese Stunde, wo ich da lag, bei vollem Bewusstsein, schon festgeschnallt, im Wissen 30% Überlebensmöglichkeit, dass ich da sagen konnte, Herr, mach's, wie du willst. Glaube, der sich bewährt. Und schließlich diese Linie, das wirkt Hoffnung. Da weitet sich der Blick. Da weitet sich der Blick. Wir sind so fixiert auf diese 70, 80 Jahre. Und wir haben eine unendliche Ewigkeit vor uns. Diese 70, 80 Jahre, die bereiten uns zu für diese Ewigkeit. Dieses wirkt Vollendung, dass wir uns als Christen den Horizont öffnen lassen. Genau das geschieht bei Abraham, als er in dieser Versuchung, in dieser Bewährungsprobe drunter bleibt. Auch unter dem, der Abraham nimmt schon das Messer, ist bereit, das zu tun. Und so sieht er und erlebt er die Bewährung und Vollendung. Jetzt machen wir Pause. Lass dich durch die Hitze, so schreibt der Petrus, das Feuer, die Hitze der Versuchung nicht befremden, als sei das etwas Seltsames. Sondern so will Gott unser Leben kernecht machen. Fritz Grünzweig hat einmal gesagt, das hat er oft gesagt, es ist eine der wesentlichen Aufgaben jetzt in diesen Jahren, die Gemeinde Jesu Christi leidensfit zu machen. Vorzubereiten aufs Leiden. Dass sie wirklich kernecht sind, dass dieses Zeugnis von ihnen ausgeht, das dennoch. Da steht der David vor mir, wenige Tage zurück dort in Indien, und erzählt mir kurz nach Neujahr, das sind die Terroristen, die kommunistischen Guerillakämpfer in mein Dorf gekommen, droben im Siedlerdschungel, sie haben den jungen Mitbruder, der Evangelist, der mit ihm dort arbeitet, grausam umgebracht. Und mich haben sie zusammengeschlagen. Und sie haben ihn nur nicht getötet, den David, weil seine Schwester mitgehört zu den Guerillakämpfern und dort eine höhere Position bekleidet. Und sie haben gesagt, geh weg aus diesem Dorf, wenn du jemals wiederkommst. Wir erledigen dich, hört auf mit diesem Gott Jesus und haben ihn vertrieben. Wir hatten Mitarbeiterkonferenz. Ich hatte den Bischof Singh gebeten, mir einige vorzustellen, beziehungsweise wo es besondere Situationen gibt. Und jetzt steht er vor mir, ich wusste nicht, was sagen. Zunächst, ich habe gesagt, und David, was hast du jetzt vor? Und dann schaut er mich an und sagt, ich gehe zurück nach Koraluru. Dort ist mein Ort. Was soll die Gemeinde dort denken? Die sind noch jung im Glauben. Erst seit 3 Jahren ist diese Gemeinde fest gegründet. was sollen die denken, wenn ihr Pastor sich so aus dem Staub macht? Ich konnte ihn nur betend segnen. Ich habe jetzt angerufen vor einigen Tagen, Ende Januar, Anfang Februar, haben sie ihn gefragt, was ist jetzt passiert. Ja, hat er gesagt, er ist zurückgegangen nach Goraluro. Und die Terroristen haben ihm bis jetzt nichts getan, sondern sie haben gesagt, Mensch, hast du Mut. Du bist ein Jesus-Terrorist. Ein Zeugnis des Glaubens. Und Singh selber ist jetzt mit einigen Begleitern Mitte dieses Monats extra dorthin gefahren, um der Gemeinde zu zeigen, wir sind bereit zu leiden. Das sind Situationen, bei uns ist das, wir können uns das nicht vorstellen, aber dort ist es die tägliche Lebenssituation vieler Christen, gerade in unserer Netanya-Kirche in Indien. Das Zeugnis des Leidens. Und wir jomern schon, wenn wir irgendwie ein kleines Bewegchen haben. Oft will der Herr uns langsam vorbereiten und schickt uns eine heftige Grippe, dass wir mal wieder ruhig werden und uns auf ihn besinnen und sagen, Herr Jesus, wie mir's auch geht, ich halte an dir fest und wir begehren so auf. Leidensfit machen, das braucht eine Zeit, das braucht einen Weg. Ich weiß nicht, warum es in deinem Leben manchmal so schwierig ist. Die Kinder gehen ihre eigenen Wege, dein Arbeitsplatz ist gefährdet, eine lange Krankheitszeit liegt hinter dir, die Ehe ist so schwierig. Aber eines weiß ich, wenn du zu Jesus gehörst, dann nimmt er diese Wege, um dich ins Zeugnis des Leidens für andere zu führen, dich leidensfit zu machen. Das tut er hier mit dem Abraham. Da steht ja unwahrscheinlich viel auf dem Spiel. Nimm deinen Sohn, den einzigen. Abraham hat keinen Verheißungsträger mehr. Er hat so viele Zusagen erhalten. Ich will dich zu einem großen Volk machen. In dir sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Ich will dir einen großen Namen machen. Das hängt alles an dem Isaak. Er hätte allen Grund zu sagen, ich verstehe Gott nicht. Der kann sich doch nicht selber widersprechen. Geduld, warten, wie redet er weiter? Wie redet er weiter? Es wird eine Zeit kommen, weltweit, wenn der Antichrist erscheinen wird. Wenn er diese Angriffe gegen Gott, gegen Jesus auf den Höhepunkt führen wird. Es wird eine Zeit kommen, da wird es diese Öffentlichkeit für Christen auch in Europa nicht mehr geben. Sondern da gibt es das Zeugnis des Leidens. Wisst ihr, der Antichrist, der wird das alles aufgreifen, dieser Weltglaube, große Wunder, Taten, Zeichen, wichtig, wichtig für uns. Aber er wird es auf die Spitze treiben. Er wird große Wunder tun bis hin zur Nachahmung der Auferstehung Jesu Christi. Die antichristliche Zeit wird eine Zeit von Großtaten und Wundern sein, wie wir sie bis jetzt noch nie gehört haben. Aber für die Jesusgemeinde gilt, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das Zeugnis der Geduld, das Zeugnis des Leidens. Dort hinein will uns der Herr bereit machen. Da wird er Bischof Singh von einer Gruppe von Terroristen gleich nach einem Gottesdienst entführt, 2 Stunden in den Dschungel verschleppt und erwartet eine Gruppe von Anführern der Terroristen auf ihn. Und sie stellen ihn vor das Ultimatum, entweder ihr hört jetzt endlich auf mit diesem Jesus. Eure Sozialarbeit ist alles in Ordnung. Das könnt ihr weitermachen. Aber hört auf mit diesem Predigen. Eine herrliche Begründung. Sie haben gesagt, jeder, der an diesen Jesus glaubt, ist nicht mehr bereit, mit der Waffe zu kämpfen. Das ist klasse. Herrliches Zeugnis. Dann kamen sie bis hin zu den Mord-Todesdrohungen auch für ihn. Und dann hat Der Heilige Geist, dem Sinn die Geistesgegenwart gegeben, und er hat ihm gesagt, ja, du kannst mich töten, du kannst mich jetzt auf der Stelle erschießen, aber ich habe eine Waffe, die ist stärker als deine. Da wurde der völlig aufgeregt, hat gemeint, er hat irgendwo eine Handgranate in der Hosentasche oder so. Er ließ ihn sofort durchsuchen. Dann hat der Sinn gesagt, nein, nein, nicht so, das meine ich nicht. Weißt du, wenn du mich tötest, dann merken, hören das Tausende von Menschen. Und dann werden sie sagen, was muss das für ein Gott sein, dass der bereit ist, sein Leben dafür zu geben. Und dann wird es erst richtig losgehen. Sie haben ihn dann laufen lassen. Das Zeugnis des Leidens. Aber das war keine einfache Situation. Er wusste nicht, wie der handelt. Und wenige Monate später lag er mitten in Weissach in unserem Missionszentrum in seinem Bett. Und dann hat er innerlich den Drang gehabt, ich muss jetzt raus, und ging raus. Und eine Minute später ist da eine Bombe, die versteckt war im, wie heißt es, der Kühler, wo man den Raum kühl macht. Air-Conditioner, die hatten die dort versteckt und hat das ganze Schlafzimmer explodiert. Das Zeugnis des Leidens. In diesem Zeugnis des Leidens, ich sage es jetzt auch einmal ganz ungeschützt und abgekürzt, egal wie deine Situation ist, in Ehe, Familie, persönlich, an der Arbeit, der Nachbarschaft, was du als eigentlich unerträglich empfindest, wenn du ein Kind Gottes bist, bleib zunächst drunter. Geduld. Geduld. So kommt es zur Bewährung. Und so kommt es zur Hoffnung. Und so zur Vollendung. Jeden gottischen Knoten, den du durchschlagen willst, und sagst, jetzt mach ich Schluss. Jetzt ändere ich die Situation. Jetzt gehe ich andere Wege. Das nimmt dich heraus aus diesem Weg hinein in die Bewährung. Das ist ein harter Satz, aber einer, den wir einmal für uns durchbuchstabieren sollten. Auf diesem Weg gewinnt Abraham tiefste Einsicht in Gottes Herz. Tiefste Einsicht. Und zwar dreifach. Im Hebräer, Kapitel 11, Vers 18, da steht, denn Abraham dachte, er könne auch aus dem Tode auserwecken. Der Abraham ist der Erste, gleich am Anfang der Heilsgeschichte, wo diesen letzten Horizont der Auferstehung sieht. Das kommt im Alten Testament in solcher Klarheit nur noch in Daniel 12, wenn die Toten auferstehen. Diese Einsicht, diesen Blick in Gottes letztes Ziel gewinnt Abraham im Darunterbleiben, im Weg der Geduld zu dem Berg Moria. Die zweite Einsicht, die er gewinnt, die da geschieht, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Gott tut das. Er sieht hinein bis auf Golgatha in diesem schweren Weg. Gott wird sich ein Lamm ersehen. Er sieht das Kreuz im Horizont, die Stellvertretung. Und er sieht im Tiefsten das, dass Gott selber das Opfer vollzieht, den einzigen Sohn, den du lieb hast. Bei Gott heißt der Erstgeborene, der Einziggeborene, der eingeborene Sohn vom Vater. Diese tiefe Einsicht, Abraham sieht in das Herz Gottes mit seiner letzten Absicht. Übrigens nur eine Bemerkung am Rande, aber ganz arg wichtig. Als sie zum Berg kommen Und jetzt den Aufstieg und den Altar und das Opfer soll vollzogen werden. Da lässt Abraham seine Knechte zurück. Leiden eignet sich nicht so zur Saustellung. Er leidet nicht zur Schau. Das macht er mit seinem Herrn ganz allein ab. Das Opfer wird vollzogen. Das Opfer wird vollzogen. Gott zeigt, der Engel des Herrn zeigt dem Abraham einen Widder. Der Widder, der ist eigentlich das Leittier, das starke Tier. Das Widderhorn spielt im Leben, gottesdienstlichen Leben Israels eine ganz große Rolle. Wisst ihr wo? Das Schofar, das wird immer zum Sabbatanfang und zum Sabbatende geblasen. Das Schofar, das ganz besonders am Jahresanfang, an Rosh Hashanah, am neuen Jahr, da blasen einige Priester, das ist ein wunderbarer Ton, die sind auch verschieden, je nach der Länge des Horns kommt ein Ton raus, da wird ein Wohlklang zusammengestellt, das Anbetungsinstrument in Israel. Das resultiert aus dem Opfer heraus. Noch etwas, dieses Opfer, das Abraham bringen soll, ist ein Brandopfer. Was heißt denn das? Was der Name sagt, ist ein Ganzopfer. Oft bei vielen Opfern, beim Dankopfer, beim Lobopfer, beim Speisopfer, da gibt es auch Opfer, wo man Tiere opfert, aber da wird nur Blut oder so an den Altar gespritzt und dann kann man das Fleisch mitnehmen und verspeisen und essen. Aber das Brandopfer ist ein Ganzopfer, die ganze Hingabe. Die ganze Hingabe. Jesus sagt das einmal, und das sind diese Worte, die uns auch aufstören. Wer nicht hasst, Vater, Mutter, Schwestern, Weib, Kinder, Brüder, dazu sein eigen Leben, der kann nicht Jünger sein. Ganz Hingabe, alles hergeben, hassen an die zweite Stelle setzen. Ich stehe dir, Herr, ganz zur Verfügung. Ich vergesse das niemals und habe auch jetzt keine endgültige Antwort. Als die Kinder klein waren, wir waren im Urlaub im Salzburger Land und an einem Nachmittag sind wir mal auf die Feste Hohensalzburg, auf diese Burg gefahren und saßen da oben und ich habe den Kindern so erzählt von den Salzburger ausgewiesenen Bauern, es galt ja die Regel, sie mussten ihre Bibeln abgeben als Zeichen, dass sie nicht mehr evangelisch sind und sich offiziell zur katholischen Kirche bekennen. Wer das nicht tat, der durfte, es war eine große Gnade des Fürsterzbischofs von Salzburg, der durfte auswandern. Übrigens viele hierher nach Württemberg. Und er durfte so viel mitnehmen, wie ein Ochse auf einem Wagen ziehen konnte. Und alle Kinder unter 14 mussten da bleiben. Meine drei waren alle unter 14. Und dann hat mich der Michael gefragt und hat gesagt, Papa, was hättest denn du da gemacht? Es wäre jetzt vermessen, dass ich vollmundig die Antwort gegeben hätte, ich hätte euch da gelassen, ich bin doch ein bekennender Christ, ich wäre um des Herrn willen ausgewandert. Menschlich gesehen, ich hätte sowas nie übers Herz gebracht, nie. Aber dann habe ich habe gesagt, Michael, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich kann dir es nicht sagen, aber ich kann dir eines sagen, wenn wir in unserem Leben einmal in solche Situationen kommen, dann wird uns der Herr Jesus Schritt für Schritt führen. Das wird er tun. Leiden ist nicht leicht. Bewährt werden führt in schwierigste Strecken hinein, aber dass wir festhalten, sagt euch das immer wieder vor, dennoch bleibe ich stets an dir. Ob mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott allezeit, meines Herzens Trost und mein Teil, gerade in den schwierigen Situationen. Das ist das Seil, das uns durchzieht. Das ist die Vaterliebe Gottes. Der Engel ruft, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Das ist keine Sklavenfurcht jetzt mehr, sondern Furcht in dem Sinn, fürchten heißt im Hebräischen eigentlich wörtlich fliehen. Die Richtung ist entscheidend. Jetzt weiß ich, dass du in allem hinfließt zu mir. Ich kann nicht alles klären in meinem Leben. Das kann ich nicht. Es gibt auch manche Wege, gell, da müssen wir vorsichtig unterscheiden, schwere Wege, in die haben wir uns selber hineinmanövriert. Wenn einer 20 Jahre lang schwer getrunken hat und dann eine kaputte Leber hat, dann ist es nicht unbedingt Leiden um Jesu Willen. Das kann auch sein, wenn ihn Jesus gegriffen hat am Ende dieser Zeit. Kann auch sein. Aber normalerweise, wir fügen uns viele Schwere selber zu. Da müssen wir ganz ehrlich sein, dass wir das nicht gleich alles in einen Topf werfen. Es heißt immer nach diesen Geschichten, wenn wir Schritt für Schritt mitgegangen sind, das, was uns am meisten an unseren Herrn bindet, ist das, wenn er uns prüft. Das ist, ich sag's einmal ganz abgekürzt, der Königsweg. Der Königsweg. Ich denke an diesen alten hannischen Bruder, der war fast 80 Jahre alt. Und dann haben die anderen Brüder beschlossen, wenn der Karl seinen 80er hat, dann feiern wir zusammen eine besondere Gemeinschaftsstunde. Er hat gesagt, das bin ich nicht, wer tut das nicht? Ah doch, sie haben es gemacht. Und dann haben sie natürlich, er hat dann gesagt, ich will aber nicht, dass ich da gelobt werde. Ja, haben sie gesagt, selbstverständlich nicht. Wir preisen nur den Herrn Jesus, aber ihr wisst ja, wie das ist. Der Herr Jesus heißt ja dann manchmal Karl, also es war eine bewegende Lob- und Dankstunde. Und dann hat er Schlusswort gesprochen. Und dann hat er gesagt, da war es mucksmäuschenstill. Brüder und Schwestern, ich denke manchmal, ich bin überhaupt kein rechter Christ. Was mucksmäuschenstill, alle haben gedacht, was kommt jetzt? Und dann hat er gesagt, wisst ihr, in meinem Leben ist bis jetzt eigentlich alles immer glatt gegangen. Ich denke, manchmal bin ich es denn dem Herr Jesus nicht wert, dass er mich vertieft. Das hat ungeheuer eingeschlagen, das vergesse ich nie mehr.
Ja, muss man denn ums Leider bitten?
Also ich denke, dass der Karl da eine große Ausnahme war. Nicht? Also man muss nicht ums Leiden bitten. Gewiss nicht. Aber es ist, der Herr kann auch auf andere Weise bewähren. Er kann auch auf andere Weise. Aber der Normalweg ist diese Vertiefung. Kein einziger der Apostel ist im Bett gestorben. Sie sind alle als Märtyrer gestorben, als Zeugen. Schluss von dieser Geschichte. Abraham, der zog nach Beersheba. Wo ist das? Ganz im Süden. Negev-Wüste, Negev-Gebiet. Abraham bleibt in Rufbereitschaft. Nicht in Jerusalem, sondern unten an der Grenze des Landes. Gott wird mit Abraham jetzt nicht mehr viel tun. Da kommen noch einige Geschichten. Der hat nach der Sarah noch mal geheiratet, hat noch mal viele Kinder gehabt und alles. Aber das war die Lebensgeschichte. Bis dahin hat ihn Gott geführt und ab dieser Stelle ist er zum Vater des Glaubens geworden. Er bleibt in Rufweite, aber ab da gebraucht Gott den Nächsten. Ist auch ein Geschenk. Er lässt auch wieder los aus dieser Führung gibt dem Abraham noch einige wirklich gute, erfüllende Jahre. Das Einzige, was Abraham von der Verheißung in der Hand hat, vom Land her, was ist das?
Das Grab.
Das Grab, die Höhle Machpella. Die kauft er. Mehr hat er nicht im Besitz. Aber so wird er zum Feldzeichen des Glaubens. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Wir wollen nicht uns nach dem Leiden drängen, aber viele unter uns stehen als deine Kinder in schweren Wegen. Und die gebrauchst du mit, dass Geduld, Hören auf dich, drunter bleiben, Zeugnisleiden geschieht, Bewährung, die Hoffnung auf die Vollendung. Du weißt um die Person, um die Position, um die Situation bei jedem von uns. Wir bitten dich darum, dass du uns echt machst. Dass andere das erkennen und dass sie das merken und angereizt werden. Ein Leben mit dir ist lohnendes, ewiges Leben, das jetzt schon wächst. Wir danken dir für das Zeugnis deines Wortes, das wir in Abraham haben. Amen.